Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Peace on Air, das Ulmer Friedensradio bei Radio Free FM.
Tja, schauen wir mal. Ja, willkommen bei der Oktobersendung von Peace on Air, das Ulmer Friedensradio. Mein Name ist Reinhold Hiel. Unser heutiges Thema ist ein Rückblick auf die 21. Ulmer Friedenswochen 2025. Mit im Studio ist heute bei mir Lothar Heuson und für die Technik Snežana Lukšić. Und wir haben noch einen stillen Gast im Hintergrund, Hans S., sage ich mal, es ist noch nicht so. Er überlegt sich, bei uns mit einzusteigen und guckt das nächste Mal schon mal so ein bisschen über die Schulter, wie das klappt mit der Technik. Willkommen an euch alle. Ja, wir blicken zurück auf die Friedenswochen. Wir blicken zurück auf über 30 Veranstaltungen, organisiert von über 30 Organisationen aus der Region, besucht von etwa 2500 Menschen. Und das Besondere an diesen Friedenswochen, nicht nur an diesen von diesem Jahr, sondern überhaupt, ist, dass trotz all der Verschiedenheit dieser vielen verschiedenen Gruppen aus der Ulmer Region sich alle einig sind, dass Frieden nachhaltig nur durch Zusammenarbeit und auf gewaltfreien Weg erreicht werden kann. Ganz im Gegensatz zum Mainstream, wo zurzeit der Tenor ausgegeben ist, Frieden geht nur durch Aufrüstung und Gewalt. Nur wenn wir stark sind, können wir für Frieden sorgen. Es gibt auch noch eine andere Sicht auf die Dinge, und das ist das Besondere an den Ulmer Friedenswochen, die jedes Jahr über die Bühne gehen, immer im September als Veranstaltungsreihe, jetzt zum 21. Mal. Die Mitglieder von der Ulmer Friedensredaktion, die diese Sendereihe hier gestalten, sind im September fleißig ausgeschwärmt und haben Stimmungen und Stimmen vieler O-Töne eingesammelt. Dank dafür an Tanja und Janunis in der Friedensredaktion, die da fleißig waren. Und eine Veranstaltung zum Auftakt der Friedenswochen war am Antikriegstag die Veranstaltung Denkmal. Ein gemeinsames Gedenken an Menschen, die sich weigern, geweigert haben und hoffentlich auch weigern werden, auf Menschen zu schießen. Diese Veranstaltung war vor dem Ulmer Deserteurdenkmal im Lehrertal. Das ist hier in Ulm ein historischer Ort. Nämlich dort waren die Schießstände, an denen die Fahnenflüchtigen damals hingerichtet worden sind. Wir gedachten dort diesen Menschen, und unter anderem hat auch Markus Kienle über die doch sehr wechselvolle und wechselnde Geschichte des Denkmals berichtet, die nicht immer ganz einfach war. Und genau das hören wir nochmal in einer kurzen Zusammenfassung von Markus Kienle. Deserteurdenkmal. Ja, hallo Markus, erzähl uns doch, unseren Hörern, noch ein bisschen was von der Geschichte von diesem Deserteursdenkmal.
Also die Idee für ein Deserteurdenkmal kam 1985 auf, bei einem Bundeskongress der Reservisten verweigern, also die sogenannten Spätverweigerer, die ihren Wehrdienst abgeleistet haben und dann für sich beschlossen haben, dass sie nicht in der Bundeswehr dann auch nicht als Reservisten dienen wollen. Die haben die Idee gebracht, den Deserteuren damals, auch den Wehrmachtsdeserteuren, also den Deserteuren im Zweiten Weltkrieg, ein Erinnerungszeichen zu setzen. Aus dieser Idee entstand dann das Deserteurdenkmal als Kunstwerk mit der Hanna Stütz-Menzel und wurde 1989 im Roxy, vor dem Roxy aufgestellt. Dort konnte es allerdings nicht lange bleiben, weil das Bundesvermögensamt damals unter Theo Weigel gesagt hat, das hat bei uns nichts zu suchen. Es kam in einen Privatgarten nach Neu-Ulm und konnte erst 2005 dann am authentischen Ort hier bei dem, im Gewand der Schießstände, wo früher auch Deserteure in Ulm während des Zweiten Weltkriegs hingerichtet wurden, wieder aufgestellt werden. 2011, 2012 wurde dann das Deserteurdenkmal hier versehen mit entsprechenden Tafeln zur Geschichte und es wurde zum Erinnerungszeichen für 6 ganz direkt benannte Deserteure im Zweiten Weltkrieg, die hier auch erschossen wurden.
Das Deserteurdenkmal war ja von Anfang an ja nicht ganz unumstritten. Was waren eigentlich da die Knackpunkte, die Diskussionspunkte dazu?
Naja, Deserteure, also es gab ja für die einen die guten und die schlechten Deserteure. Also das heißt, die Gründe, warum Menschen desertiert sind, sind ja so vielfältig. Fahnenflucht ist so ein Begriff, der das relativ gut deutlich macht. Also das heißt, Menschen sind einfach auch desertiert, weil sie Angst hatten. Sie sind desertiert, weil sie den Krieg nicht mehr unterstützen wollten. Sie sind desertiert, weil sie zurück zu ihrer Familie wollten. Also es gab ganz unterschiedliche Gründe zu desertieren. Und dies war Mitte, Ende der 80er Jahre nicht Konsens in der Gesellschaft, dass das ein legitimer Grund ist, die Wehrmacht zu verlassen. Es war damals auch noch nicht festgestellter Angriffskrieg der Nationalsozialisten, die ja am 1. September Polen überfallen haben. Auch das war noch nicht. Also die Rehabilitation der Wehrmachtsdeserteure war noch ganz am Anfang. Mhm. Und das hat sich wiedergespiegelt in der Diskussion im Ulmer Gemeinderat, in der Gesellschaft. Aber genau diese Diskussion wollten wir führen mit dem Denkmal. Das Denkmal in seiner sozusagen praktischen Ausführung war zwar wichtig, aber noch viel wichtiger mit so einem Denkmalsprozess ist ja die Auseinandersetzung, die Diskussion um die jeweilige Opfergruppe und das jeweilige Erinnerungszeichen.
Ja, das war Markus Kienle zur Geschichte des Deserteurdenkmals. Eine von 2 Auftaktveranstaltungen der Ulmer Friedenswochen. Das war wirklich auch für dieses Jahr eine Besonderheit, dass die Ulmer Friedenswochen als Veranstaltungsreihe quasi eingerahmt waren von 2 Auftaktveranstaltungen und einer doch sehr bemerkenswerten Abschlussveranstaltung, dem Großen Ratschlag. Aber dazu kommen wir später nochmal. Die 2. Auftaktveranstaltung war ein Gottesdienst zum Thema Versöhnung in der Neu-Ulmer Petruskirche mit dem Pfarrer Jean-Pierre Baron. Diesem Pfarrer Jean-Pierre Baron stellte ich im Anschluss daran die Frage, was bedeutet für dich eigentlich Frieden?
Das Wort Frieden bedeutet für mich nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern das Wort Frieden muss man weiterfassen als einen Zustand, in dem gerechte Zustände herrschen, in meinem Verständnis demokratische, politische Umstände, in denen möglichst vielen Menschen eine Teilhabe ermöglicht wird und somit natürlich auch dieser Friede nicht nur gesellschaftlich, sondern eben auch persönlich verstanden wird. Aber das Persönliche hängt vom Gesellschaftlichen ab und das Gesellschaftliche bedingt auch das Persönliche. Im religiösen Sinn bedeutet Frieden immer auch einen Ausblick auf den Shalom Gottes, auf den Frieden, der einst noch kommen wird. Denn die Bibel ist sehr realistisch. Sie weiß darum, dass es Kriege gibt. Und im Psalm 46 wird sogar davon gesprochen, dass Gott es ist, der die Kriege lenkt, der aber auch das Kriegsgerät zerstören wird und somit eine andere Zeit heraufbringt. Frieden ist also etwas, was wir nicht nur alleine als Menschen erreichen können, auch wenn wir dazu beitragen können. Frieden ist auch etwas, das von außen auf diese Welt zukommt. Frieden ist kein Zustand. Frieden ist immer etwas, das noch zu erreichen ist.
Ja, Jean-Pierre Barrault zum Thema, was bedeutet für dich eigentlich Frieden aus der Sicht eines Klerikers. Auch in der Neu-Ulmer Petruskirche war am 12.09. eine hochinteressante Veranstaltung mit dem Titel Inventur. Das war ein eindrucksvoller Abend mit Gedichten und Texten und Musik zwischen Krieg und Frieden aus früheren Zeiten. Es ging zurück bis auf auf ganz viele alte Kriege. Und das ging zurück von den alten Kriegen bis heute. Und einer der Gestalter dieser Veranstaltung war Ulrich Mehling. Er war eigentlich der Ideengeber dieses Abends und ihn hatte ich anschließend gebeten, noch einmal ein Gedicht aus diesem Abend, das ihm wichtig war, vorzutragen.
Unser abschließendes Gedicht ist Vom Schrei nach dem Frieden von Audrey Heller. Wir haben ja jetzt eine relativ lange Zeit von Frieden und Stabilität erlebt, nach dem Zusammenbruch der UdSSR und dem Ausweichen des Eisernen Vorhangs. In der Zeit vorher gab es ein gewaltiges und bedrohliches Wettrüsten. Und damals haben sich Künstler zusammengeschlossen als Künstler für den Frieden. Und einer von ihnen war Audrey Heller. Und er hat diesen Schrei nach dem Frieden verfasst. Vom Schrei nach dem Frieden ist hier die Luft ganz schwer. Der Friede, wo kommt denn der Friede her? Der kommt nicht vom bloßen Fordern, der kommt nur, wenn wir ihn tun und wenn in unseren Seelen die Mörderwaffen ruhen. Wenn wir Gewalt verweigern in Sprache, Not und Streit. Wenn wir als Haltung lieben, Zeit unserer Lebenszeit.
Ist Pazifismus ein Irrweg? Das war der Titel einer DGB-Veranstaltung mit dem Taz-Redakteur Pascal Beuker. Wir hören von Pascal Beuker jetzt das Schlusswort zum Motto: Ist Pazifismus noch zeitgemäß?
Ist Pazifismus noch zeitgemäß? Manche sagen, die Welt sei zu gefährlich, zu komplex, zu brutal für pazifistische Ideen. Ich halte dagegen. Gerade deshalb braucht es sie umso dringender. Pazifismus bietet keine einfachen und bequemen Antworten. Er ist vielmehr eine unbequeme, aber notwendige Zumutung an unser Denken. Dabei sollte er als konkrete Utopie begriffen werden. Utopisch, weil er sich einerseits weigert, Gewalt als Naturgesetz zu akzeptieren, aber andererseits trotzdem nicht als unmittelbare Handlungsanleitung für alle erdenklichen, konfliktträchtigen Situationen missverstanden werden darf. Konkret, weil er uns zwingt, hier und heute nach Alternativen zu suchen, zivile Konfliktberatung, Abrüstung, internationale Solidarität und Zusammenarbeit. Pazifismus war nie ein Zeichen der Schwäche, sondern von Haltung. In einer Welt, die in alte Gewaltlogiken zurückfällt, brauchen wir den Mut, wieder in friedenspolitischen und zivilen Alternativen zu denken und weiter an die Möglichkeit einer Welt in Frieden zu glauben. Ich weiß, Ersatzungen sind eigentlich was sehr, sehr Langweiliges. Egal, auch bei den Gewerkschaften. Aber trotzdem lohnt sich ein Blick in die Satzungen der Gewerkschaften. Ich habe hier es mal gemacht an einer Stelle in der Satzung der IG Metall. Da steht nämlich, sie setzte sich für Frieden, Abrüstung und Völkerverständigung, den Schutz der natürlichen Umwelt zur Sicherung der Existenz der Menschheit ein. Ja, das, so steht das da. Und genau darum geht es heute mir denn je. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Darum geht es heute. Nein, nein, Pazifismus ist kein Irrweg. Ja, Pazifismus ist zeitgemäß. Das steht auch in der Satzung der Gewerkschaft. Das müsste man weiter nachlesen. Gebt dem Frieden eine Chance. Diesmal in Worten und Musik von John Lennon. Give peace a chance.
One, two, three, four.
Ja, willkommen bei Peace on Air, dem Ulmer Friedensradio. Wir sind heute mitten in der Sendung mit einem Rückblick auf die 21. Ulmer Friedenswochen, die im September jetzt als Veranstaltungsreihe über die Bühne gegangen sind. Mit im Studio ist bei mir und mit mir Lothar Heuson. Hallo Lothar.
Hallo, grüß dich.
Was ist bei dir bei den Friedenswochen wichtig in Erinnerung geblieben?
Ja, jede Menge, glücklicherweise, jede Menge, logischerweise. Aber wir wollen ja jetzt nicht über jede Menge reden, sondern über einzelne. Wir haben vorhin schon einen O-Ton gehört von Markus Kienle, zum Deserteurdenkmal. Ich war da ja nun auch zum Teil ziemlich hautnah beteiligt, weil ich damals in der Volkshochschule gearbeitet habe, die politische Bildung dort gemacht habe und immer wieder auch mal Veranstaltungen zu diesem Thema und habe von daher mitbekommen, hautnah im buchstäblichen Sinn des Wortes mitbekommen, wie umstritten diese ganze Geschichte gewesen ist, wie stark die Emotionen auch noch hergehen. Da ist der Eid gebrochen worden, da gab es nicht wenige, die das gesagt haben, die sind halt davongelaufen, während andere die Knochen hingehalten. Es war ein mühsamer Weg, dann tatsächlich dahin zu kommen. Und als einer, der, wie gesagt, seit Mitte der 80er Jahre das immer wieder mitbekommen hat, fand ich das schon eine ausgesprochen bemerkenswerte Geschichte, dass wir am 1. September, also dem Antikriegstag, weil an diesem Tag der deutsche Überfall über Polen stattfand, 1939, dass wir nun ausgerechnet an diesem Ort doch mal daran erinnern durften und darüber hinaus auch noch mal so ein paar grundlegende Gedanken. Wir hatten es ja vorhin schon mal davon, braucht man heute noch Pazifismus, braucht man heute noch Pazifistinnen und Pazifisten? Auch das war ja ein Thema. Da konnte man auch noch mal grundsätzlich darauf eingehen, just an diesem Ort, wo vor Jahrzehnten Menschen, die die Waffen weggeworfen haben, die gegangen sind, die mit diesem Krieg nicht mehr zu tun haben wollten, ihr Leben verloren haben, wo sie erschossen worden sind. Das ist mir, Reinhold, weil du gefragt hast, was ist dir auch so in Erinnerung geblieben? Das ist eine wirklich ausgesprochen, das ist jetzt auch ein makabrer Begriff, eine gelungene Auftaktveranstaltung gewesen oder fast Auftaktveranstaltung gewesen, weil sie an so einem wichtigen Ort mit wichtigen, glaube ich, Beiträgen stattfand. Was ich auch noch bemerkenswert fand und nach wie vor finde natürlich, das ist noch nicht erwähnt worden, dass wir immer während der Friedenswochen eine Ausstellung haben. Eine Ausstellung in der Kunstpool-Galerie, also am Ehinger Tor. Und der Verein Kunstwerk, der immer präsent ist. Im letzten Jahr hatten wir ja was zum Thema Menschen auf der Flucht, Menschen, die im Mittelmeer sterben, die in der Wüste sterben. Und dieses Jahr war es eben das Thema Nie wieder Krieg, die Waffen nieder. Und es haben sich 6 Künstlerinnen und Künstler zusammengefunden, um in der kleinen, aber feinen Kunstpoolgalerie tatsächlich ihre Werke zu diesem Oberthema zu präsentieren. Ich war selbst bei der Eröffnung dieser Ausstellung, der Vernissage dieser Ausstellung. Und was mir so unglaublich in Erinnerung geblieben ist, da haben wir nun vor uns gehabt, diese Bilder, diese Auseinandersetzung mit dem Thema Nie wieder Krieg, die Waffen nieder. Und just in dem Augenblick, als ein Fotograf aus Stuttgart sein Fotoapparat hob, um durchs Fenster hinweg auch einige von den Werken zu fotografieren, fuhr die Straßenbahn der mit Bundeswehrwerbung vorbei.
Makaber.
Und er hat tatsächlich diesen Augenblick, und ich finde es noch immer total klasse, weil du kannst den ganzen Aberwitz der Situation da sehen, genau auf den Auslöser gedrückt. Das heißt, dieses Bild durchs Fenster existiert. Man sieht einige von diesen Werken, angedeutet zumindest im Bildausschnitt, und dann kommt die Bundeswehr in ihren Tarnfarben in der Straßenbahn vorbei. Diese Bundeswehr ja makabrerweise nach Otto Eicher, der ja nur auch selbst desertiert ist, benannt ist. Also das war schon auch ein besonderer Augenblick, dass wir auch jetzt, die ist ja jetzt erst zu Ende gegangen am 18. Oktober, dass wir immer auch nochmal auf der visuellen Ebene die Veranstaltungen, die Wortveranstaltungen, die Musikveranstaltungen während der Friedenswochen nochmal ergänzen können. Also das ist mir auf jeden Fall, wie gesagt, in
mir
jeder Hinsicht.
Eigentlich auf diese makabre Idee, die war, die Straßenbahn von Otto Eicher in Tarnfarben anzustreichen. Das ist mir ein Rätsel.
Ja, da gibt es ja nun auch eine lebhafte Diskussion drum. Ich habe noch den Artikel vor ein paar Jahren, hat man von der Lokalredaktion der Ulmer Südwestpresse in einem relativ großen Artikel von Hans-Uli Meyer, so hieß der Redakteur, hat man versucht, genau das zu einem öffentlichen Thema zu machen. Wie kommt eigentlich die SWU, ist ja also die Stadtwerke Ulm, wie kommen die eigentlich dazu? Ja, ansonsten, wie kommen die eigentlich dazu, ausgerechnet die Bundeswehrstraßenbahn nach Otto Eicher zu benennen? Das ist das mal.
Schlimm genug, dass sie Geld damit verdienen,
ja,
nach Otto Eicher dafür herzunehmen.
Werbung ist Werbung und so wird auch argumentiert. Wir werben für alles oder lassen für alles Mögliche werben. Aber der makabre Zusammenhang ist tatsächlich, dass hier einer, der explizit sich immer gegen Krieg ausgesprochen hat, ja, der auch in seinem Berufsleben, nicht nur auf der privaten Ebene, in seinem Berufsleben immer wieder versucht hat, schon in den 50er Jahren, also als es um die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik ging, sich da ganz stark auch mit Plakaten zu Wort zu melden, dass der nun ausgerechnet auf einer Bundeswehr-Werbungsstraßenbahn unterwegs ist. Das hat damals dieser Artikel eigentlich überhaupt nichts ausgelöst, leider. Also keine breitere Diskussion. Und auch von der SWU, von den SWU-Verantwortlichen wurde gesagt, also sorry, wir machen halt Werbung. Und es hätte jetzt auch, was weiß ich, was anderes sein können. Aber nun hat sich diese Konstellation ergeben. Im Augenblick versuchen wir ja tatsächlich nochmal eine neue Diskussion darüber in Gang zu bringen. Also jetzt 2025, da sind schon diverse Ideen im Gespräch, wie man also diesen makabren Zusammenhang, man kann es gar nicht oft genug sagen, mit Otel Eicher und der Bundeswehrstraßenbahn lösen kann. Aber die SWU ist da ziemlich...
Ich würde sagen,
wir machen vieles.
Einer nichts denkt, beziehungsweise da hat einer gar nichts denkt.
Ja, wobei man das, Reinhold, nicht mal sagen kann, weil man weiß es. Man weiß es, also spätestens seit dem Artikel in der Südwestpresse weiß man das. Das war nun auch schon einige Jahre her. Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie, ach, so hätte es doch früher gesagt, dann wären wir gar nicht auf die Idee gekommen. Aber es sieht da offensichtlich überhaupt keine Problematik drin. Also geschweige denn, dass man jetzt zu Veränderungen, also es gibt ja noch vielleicht ein paar andere Namen in Ulm, nachdem man die Bundeswehrstraßenbahn benennen könnte und könnte dann für Otel Eicher als Name noch ein bisschen was anderes finden. Aber nein, im vollen, denn sie wissen, was sie tun. Das kann ich an dem Fall auch nur sagen. Also in vollem Bewusstsein lässt man die weiter hier gondeln.
Ich schlage vor, wir machen eine Sammlung und Werbung für Peace on Air, das Ulmer
Straßenbahn. Genau, genau.
Für die Ulmer Straßenbahn.
Ja, und könnten da unser Gesamtlogo und unsere Aufmachung, ich finde das ja immer noch ganz schön und viel bunter, als das, was die Bundeswehr in Tarnfarben hier durch die Gegend tickert, könnten wir ja gern machen. Wir brauchen ein bisschen Crowdfunding. Nennt sich, glaube ich, sowas. Ja. Dann tatsächlich, und könnten dann auch, die SWU würde da sicher mitspielen. Also wenn wir zahlen, machen wir auch dann für die Friedensbewegung was. Schauen, ja. Ja, also das sind auch so Geschichten, die glaube ich, nochmal nennenswert sind. Also immer auch der Versuch, auf einer breiteren Ebene die Veranstaltungen anzuziehen und anzusetzen. Und nicht nur, wir machen einen Vortrag bis Diskussion, am nächsten Tag machen wir wieder Vortrag und Diskussion. Und wir haben diesmal auch wieder wirklich brennende Fragen aufgegriffen. Also das Thema KI, künstliche Intelligenz, ist ja nun auch eines, das, wie gesagt, jenseits des Kriegerischen immer angesiedelt ist oder oft diskutiert wird, jenseits des Kriegerischen oder jenseits von Krieg und Frieden. Und da war es natürlich auch besonders gut, dass man nochmal zu einem Abend eingeladen hat, der dann auch sehr große Resonanz gefunden hat in der Volkshochschule, die militärischen Anwendungen von künstlicher Intelligenz.
Das ging mir auch unter die Haut.
Da haben wir in weiten Teilen überhaupt noch keinen Blick drauf, also was da nun tatsächlich alles vorhanden ist und über das Stadium von Planungen schon weit rausgeht. Also da gibt es konkrete Projekte und das war der Kollege von der IMI, also von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen, die da ausgesprochen eng auch an vielen, vielen Themen dran sind, die uns wiederum umtreiben. Also es war wichtig, dass man es überhaupt mal transportiert hat. Also künstliche Intelligenz ist nicht nur in der Schule ein Thema, dass dann Schulaufsätze mit KI geschrieben werden oder was auch immer, Referate, sondern es geht eben auch mitten in unseren Bereich rein, also in den militärischen Bereich. Wenn du schon gefragt hast, Reinhold, was ist dir so in Erinnerung geblieben? Das ist natürlich die Vorlage, auch zu sagen, also wir haben im Charivari eine Veranstaltung gemacht, ziemlich gegen Ende der Friedenswoche hin, einen palästinensischen Kulturabend. Weil dieses Thema Krieg in Palästina, Krieg im Nahen Osten, ist etwas, was uns durch all die Jahre der Friedenswochen begleitet hat, naheliegenderweise. Also dieses Thema ist ja schon seit vielen, 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 vielen Jahren, geradezu seit Jahrzehnten, eines der zentralen Kriegsregionen, der Kriegsgebiete. Und wir wollten mal dieses Palästina-Thema ein bisschen anders transportieren, ein bisschen kulturell transportieren. Natürlich ist die Katastrophe im Gazastreifen, die Katastrophe in der Westbank, was die Entrechtung von Menschen angeht, was die Tötung von Menschen angeht, die Tötung von Journalisten, die Tötung von medizinischem Personal, all das kriegen wir ja hier nun auch mit. Und wir wollten mal einen anderen Zugriff haben und mal ein bisschen zeigen, was sind denn die Palästinenser jenseits der Opfer von vielen Kriegen. Was haben Sie kulturell denn immer wieder als Ihre Kultur, was können Sie davon auch vermitteln? Das fand ich, das war jetzt kein riesiger Abend, waren so 60 Leute da, also quantitativ kein riesiger Abend, aber ich glaube, es war ein intensiver Abend, um nochmal einen anderen Blick auch auf diese Menschen dort zu bekommen.
Wie bei der Ausstellung, klein und fein.
Wie bei der Ausstellung, genau. Also nochmal ein ganz anderer. Ja, Sirius, die Gruppe, ist uns ja keine Unbekannte. Unser Intro, unser Jingle hat ja nun auch, und unser Outro hat ja nun auch mit Sirius zu tun. Also der Gruppe, die Weltmusik macht, hier aus in Ulm lebt, ich muss es eher so sagen, aus allen möglichen Ecken dieser Welt kommt. Und die sind uns auch an diesem Abend, dem palästinensischen Kulturabend, einfach immer wieder ein guter Begleiter geworden. Und schade, dass es Charivari jetzt nicht mehr so für öffentliche Veranstaltungen zur Verfügung steht. Es ist einfach ein toller Ort, also einfach von der Örtlichkeit her. Wenn man es allerdings geschafft hat, über all die Baustellen hinzukommen oder gar auch wieder wegzukommen. Also das ist schon durchaus ein eher logistisches Problem. Aber wenn man erstmal dort ist, dann ist alles tatsächlich ziemlich gut. Ja.
Ja, schön. Du hast uns noch eine Musik mitgebracht.
Ich habe noch eine Musik mitgebracht, die mir wiederum am Herzen liegt. Ja. Wie viele Musikstücke, aber die ganz besonders. Ich habe ja mich in meinem politischen Leben bis heute sehr intensiv mit Lateinamerika beschäftigt, vor allen Dingen auch mit Chile und den Verhältnissen in Chile in den Zeiten der Unidad Popular, der Allende-Regierung beschäftigt, aber vor allen Dingen auch dann mit dem Militärputsch. Und ich muss es leider in der Vergangenheitsform sagen, weil auch er ermordet worden ist in den ersten Tagen des Militärputsches. Es gab einen berühmten, legendären chilenischen Sänger, Víctor Jara, der ein Lied komponiert hat, ein Lied getextet hat. El derecho de vivir en paz, das Recht, in Frieden zu leben. Und es ist entstanden vor dem Hintergrund des damals tobenden Vietnamkrieges. Das wollen wir uns jetzt anhören. El derecho de vivir en paz.
Go on.
Víctor Jara.
Ja, willkommen bei Peace on Air, dem Ulmer Friedensradio, mit einem Rückblick auf die Ulmer Friedenswochen 2025. Ein wichtiger Abend ging auch über kognitive Kriegsführung, neueste Manipulationstechniken der NATO. Dieser Titel ist eigentlich sehr neutral, gehalten von Dr. Jonas Tögl. Es war ein hervorragendes Referat, aber es war auch einfach nur schrecklich erschreckend. Die Erkenntnis, wie unserem Unterbewusstsein schon weit im Vorfeld vor jedem Krieg bewusst und zielgerichtet manipuliert und auf Krieg getrimmt werden. Und wir sind mittendrin. Leute, wir sind mittendrin. Leute, wir sind mittendrin. Auch du. Aber es gab von Jonas Tögl am Ende des Referats auch eine Hoffnung machenden Ausblick. Und für den bin ich sehr dankbar und den will ich doch jetzt hier wiedergeben.
Wichtigsten Punkt natürlich für uns alle die Frage, wie kommen wir raus aus der Nummer? Und ich möchte auch gleich aufdröseln, dass es natürlich zwei Facetten hat, diese Frage. Was kann jeder Einzelne von uns tun? Diese individuelle Perspektive, auf die möchte ich schwerpunktmäßig eingehen. Ich weiß aber auch, dass es diese gesellschaftliche Perspektive gibt, dass man natürlich sich gemeinsam jetzt als Gesellschaft und wir uns auch fragen müssen, was können wir denn konkret tun? Wie können wir uns organisieren? Wie können wir ins Handeln kommen? Ich weiß, beide Facetten sind wichtig. Und ich möchte aber diese individuelle Perspektive jetzt stärker in den Fokus drücken und möchte Ihnen zunächst mal sagen, dass alleine, wenn Sie verstehen, dass um Ihre Gedanken und Gefühle tagtäglich gekämpft wird, wenn Sie das wissen und wenn Sie nicht mehr blind eigentlich allen Meldungen sofort Vertrauen schenken, wenn Sie die Werkzeuge der Manipulation kennen, dann ist das ein ganz wichtiger Schritt, um diese Fäden der Manipulation, an denen Sie tagtäglich hängen, um die durchzuschneiden. Je mehr Techniken Sie kennen, das ist auch das, was mich wirklich angreift, als Wissenschaftler, und darum äußere ich mich auch öffentlich dazu, ist, ich möchte Ihnen dieses Wissen mitgeben, wie Manipulation funktioniert, als ersten und als ganz wichtigen Schritt, um Kriegspropaganda zu neutralisieren und diesen Weg hin zu Frieden gemeinsam zu gehen. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die diesen Weg schon so weit gegangen sind, dass sie gesagt haben, ich verstehe, dass ich manipuliert werde, ich habe schon viele von diesen Fäden durchschnitten. Und jetzt geht es mir aber wieder mal die Jonette, wenn man die Fäden durchgeschnitten hat, man liegt kraftlos am Boden. Viele Menschen fühlen sich im Moment kraftlos und sie fragen sich, wo finde ich eigentlich noch die Kraft, um weiterzugehen? Es waren so anstrengende Jahre, jetzt hatten wir die Corona-Jahre, dann nahtlos hatten wir den Krieg, dann die tagtäglich diesen massiven Einsatz von Softpower-Techniken, Ängste, die geschürt werden, Spaltung, die reingetrieben wird in die Gesellschaft. Viele Menschen fühlen sich kraftlos. Wo finde ich noch Kraft, um weiterzugehen? Und da ist die positive Botschaft, dass natürlich, wenn man sich fragt, warum ist eigentlich das meiste, was unsere menschliche Psyche ausmacht, unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, wenn man uns damit auch so gut beeinflussen kann, ist denn das eigentlich nur schlecht? Und die gute Botschaft ist, dieser große, unbewusste Teil der menschlichen Psyche, der ist nicht schlecht, sondern der ist wunderbar. Da sind wir als Menschen, da ist unsere Persönlichkeit, da sind unsere Ziele, da ist unsere Vergangenheit, da sind unsere intrinsische Motivation, die Dinge, die wir schon immer gerne gemacht haben im Leben, die Ziele, unsere Aufgabe im Leben. Und wenn Sie sich fragen, wo finden Sie eigentlich die Kraft, um weiterzugehen, die finden Sie, wenn Sie nach innen blicken. Das heißt, dieser bewusste Blick nach innen, und ich bekomme es immer wieder mit in meinen Seminaren, wenn ich auch dann die Menschen frage und dazu anhalte und sage, halten Sie doch mal einen Moment inne, besinnen Sie sich mal auf sich selbst, blicken Sie nach innen und fragen Sie, was sind Ihre Ziele im Leben, was tun Sie gern, was haben Sie schon immer gern getan, dann merkt man, die Menschen stellen sich diese Fragen gar nicht mehr so oft. Aber blicken Sie nach innen und da haben Sie wirklich eine Kraftquelle, die niemals versiegt. In sich selbst haben Sie diese Kraft, um weiterzugehen. Und das wünsche ich Ihnen wirklich, dass Sie die auch wieder spüren können. Hier gebe ich Ihnen mal ein Zitat von C.G. Jung. Nur wer in sein Herz blickt, sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind. Wer nach außen blickt, der schläft. Wer nach innen blickt, der wacht auf. Das ist diese Idee des Empowerment. Schauen Sie auf die Dinge, die Sie selbst auch in Ihrem Alltag dann bewältigen können. Die Welt, die um Sie herum ist, da können Sie wirken. Und ein zweites Konzept, das ich Ihnen gerne noch mitgeben möchte, das ist diese Idee der Resilienz. Resilienz heißt Widerstandsfähigkeit und das kann man super gut erklären mit diesem Bild von einem Baum. Weil was mit Resilienz nicht gemeint ist, dass man wie einen D-Zug durch alle Schwierigkeiten des Lebens durchfährt und alles prallt an einem ab und nichts kann einem was anhaben. Sondern mit Resilienz ist eigentlich gemeint, dass wie bei einem Baum, wenn es die Dinge gibt, die uns im Alltag mal, die hat jeder Mensch in seinem Leben, die uns aus der Mitte werfen, wie schaffen wir es, wieder in unsere Mitte zurückzukommen, zurückzuschwingen. Das ist übrigens auch der Wortsinn von Resilienz, das kommt von Resiliere und Resiliere heißt zurückschwingen. Was können wir da tun? Und da gibt es ein paar ganz wertvolle Tipps, die ich Ihnen mitgeben möchte. Und das eine ist mal, dass Sie akzeptieren, wo Sie stehen. Ein Baum, der steht auch nicht heute an der einen Stelle und morgen an der anderen Stelle, sondern Bäume, die stehen Jahrzehnte, die stehen Jahrhunderte am gleichen Platz. Was ist eigentlich der Platz, den Sie gerade im Leben einnehmen und den einfach mal wieder sich bewusst zu machen und zu akzeptieren? Und auch die Dinge, die man vielleicht gerade nicht so gerne hat, man hätte vielleicht gerne ein bisschen mehr Geld, man wäre gerne noch ein bisschen jünger, hätte, keine Ahnung, ein bisschen mehr Freunde, einen anderen Beruf, was auch immer. Akzeptieren Sie zunächst mal die Situation, in der Sie sich befinden. Akzeptanz. Die zweite Facette von Resilienz ist, dass man Hoffnung entwickelt. Und auch das können wir von den Bäumen lernen. Die Bäume, die wenigsten Bäume, die wachsen nach unten, da wo es dunkel ist, in den Dreck, in den Schlamm. Sondern die wachsen nach oben, hin zum Licht, hin zu den positiven Dingen. Das heißt, fragen Sie sich selbst mal wieder, wo sind eigentlich die Dinge in Ihrem Alltag, die Sie schon immer gerne gemacht haben, die Ihnen Kraft geben, die Ihnen Freude bringen und holen Sie mehr von diesen Dingen in Ihr Leben. Sie neigen dazu, vielleicht geht es Ihnen da wie mir, dass man oft super viele negative Meldungen konsumiert und sich denkt, ich verstehe, dass wir jetzt manipuliert werden, es ist super schlimm. Und wenn Sie das den ganzen Tag machen und den ganzen Tag eine negative Telegram-Meldung nach der anderen durchscrollen, dann sind Sie zwar super gut informiert, aber Sie gehen super gut informiert in die Depression. Und dabei ist Ihnen nicht geholfen. Dann haben Sie sich den ganzen Tag nur mit negativen Dingen beschäftigt. Lassen Sie doch diese negativen Meldungen mal wieder ein Stück weit weg. Konzentrieren Sie sich auf die Dinge, die positiv sind, die Ihnen Kraft geben, die Sie stützen. Und natürlich gehen wir momentan auch gemeinsam durch eine Krise. Und Bäume, die wachsen, wenn sie Herausforderungen bewältigen. Wenn es mal ein gutes Jahr gibt, mal ein schlechtes Jahr gibt, Bäume wachsen nach oben. Und so sind auch diese ganzen Krisen, die dürfen wir auch gemeinsam als Wachstumschance begreifen und uns davon nicht aus der Bahn werfen lassen, dass es momentan mal einfach schwierig wird. Das werden wir gemeinsam eine ganz, ganz große Wachstumschance. Wenn wir das erfolgreich bewältigen, dann sind wir gemeinsam einen ganz großen Schritt weiter. Und ein letzter Punkt von der Resilienz ist, dass Bäume natürlich tiefe Wurzeln haben. Sie sind ganz tief in der Erde verwurzelt. Sie ziehen die Kraft aus, das muss ich Ihnen jetzt nicht erklären. Genügend Schlaf wäre das für Sie übersetzt, gute Ernährung, positives soziales Umfeld und auch die Dinge, die man immer schon getan hat, mal wieder bewusst tun. Das ist diese Idee der Achtsamkeit, die auch zur Resilienz mit dazugehört. Die kleinen Dinge im Alltag, ob das die bewusste Tasse Kaffee am Morgen ist, die Gassi-Runde mit dem Hund, das Gespräch mit dem Partner, mit der Partnerin, die Dinge, die Sie jeden Tag tun, mal wieder ganz bewusst tun, wieder wahrnehmen.
Ja, dem mag ich eigentlich überhaupt nichts zufügen. Ich wähle den Kaffee am Morgen, das ist auch ganz klar. Ja, der letzte O-Ton, den wir mitgebracht haben aus den Friedenswochen, ist eigentlich noch eine Besucherstimme. Wie empfanden eigentlich die Besucher der Friedenswochen die Veranstaltung? Wir hatten sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, aber hier aus Platzgründen nur ein Beispiel davon im O-Ton, eben nach dem Abend mit dem Referenten Tögel, interviewt von unserem Redaktionsmitglied Tanja. Vielen Dank dafür.
Fragen, wie Sie die Veranstaltung heute fanden?
Also ich fand sie sehr gut, weil so viel Praktisches rüberkam, was man als Einzelner machen kann und sehr viel Information natürlich, Fachinformation zu Manipulation und gerade es hinterlässt jetzt bei mir keine Resignation oder Depression, sondern ich habe so ein paar Dinge, wo ich denke, ja, da kann ich was tun.
Okay, das finde ich jetzt ein sehr interessantes Element, weil ich habe im Vorfeld, als ich reinging, habe ich eine Dame sagen hören, da hieß es ja, schönen Abend noch. Und dann sagte sie, naja, der wird wohl nicht schön. Also so in der Erwartung, das ist jetzt bestimmt ein sehr düsteres Thema. Und Sie sagen jetzt aber trotzdem, es gibt Hoffnung, Sie gehen trotzdem mit einem ganz guten Gefühl wieder raus.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, ich kann einige Dinge auch weiter an Menschen geben, die heute nicht da waren.
Bevor wir mit einem guten Gefühl weitergehen, noch mit einer Einschätzung von Lothar für die letzte Veranstaltung, dem großen Ratschlag, auch einmal 2 Minuten Musik mit Piet Seeger. Ja, willkommen bei Peace on Air, dem Ulmer Friedensradio. Wir kommen jetzt zum letzten Part unserer Sendung. Mit im Studio ist Lothar Heusorn und er gibt nochmal die Schwergewichte der letzten Veranstaltung, dem großen Ratschlag. Das war ja wirklich eine Neuerung hier in diesem Jahr, dass wir uns alle nochmal zusammengesetzt haben und gemeinsam überlegt haben, wie können wir das Thema Frieden auch über das Jahr hin weiterbringen.
Das fand ich jetzt schon ganz gut, Reinhold, dass wir jetzt nochmal diesen O-Ton hatten, vorhin nach der Tögel-Veranstaltung. Also das Anliegen von uns ist ja nicht, allgemeine Depression hervorzurufen, um anschließend gemeinsam auf den Münsterturm zu klettern und da runter zu springen oder uns, was weiß ich, in die Donau zu stürzen, sondern es geht ja darum, tatsächlich zu wissen, was da auch passiert, warum etwas passiert, in welchen Formen es passiert. Da war Jonas Tögel mit der kognitiven Kriegsführung tatsächlich eine ideale Person dazu. Ich will auch nochmal, bevor ich deine Frage beantworte, nochmal sagen, auch noch mal 2-3 Tage später hatten wir mit Sabine Schiffer eine Veranstaltung. Die ist die Gründerin und noch immer eine Aktive im Institut für Medienverantwortung in Berlin. Unter dem Titel oder dem Schlagwort Propaganda machen nur die anderen. ... Weil wir ja immer so, die meisten von uns, glaube ich, auch den Satz in Erinnerung haben, so im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Das ist ja so viel zitierter Satz. Nein, wir haben auch an dem Abend wieder gelernt, die Wahrheit stirbt schon vorher.
Weit vorher.
Und ich habe immer so den Eindruck, ich glaube, da sind wir uns hier auch im Studio einig und während der Friedenswochen waren wir uns da auch sehr einig. Wir erleben tatsächlich auch in gewissen Zeitenwendezeiten. Nur ein bisschen anders, als Herr Scholz das formuliert hat.
Wir leben in gestorbener Wahrheit.
Ja, so ist es. Und das ist nochmal sehr deutlich geworden, aber wir verfallen dann nicht, um das nochmal den Begriff aufzunehmen oder den Satz aufzunehmen aus dem O-Ton nach der Tögel-Veranstaltung. Wir lassen uns davon weder deprimieren, noch lassen wir uns davon übermannen oder überfrauen.
Nein, wir senden weiter. Alle vier Wochen.
Machen alle 4 Wochen weiter. Und die Idee jetzt zu sagen, hey, es ist ja wunderbar, wir machen seit 2017 wieder jedes Jahr die Neuauflage der Friedenswochen. Wir haben insgesamt jetzt, wenn man die Ursprungszeit noch mitzählt, die 21. Ulmer Friedenswochen gemacht. Aber 4 Wochen ist eine Menge. Es ist auch allüberall sehr beachtet, was wir hier in Ulm auf die Beine stellen, auch in der Breite. Aber es gibt darüber noch 11 weitere Monate. Nun kann man ja sagen, wir sind doch das Beispiel mit Peace on Air, mit dem Friedensradio, tatsächlich auch über die Friedenswochen hinaus dieses Thema immer wieder zu platzieren, zumindest einmal im Monat. Und ich finde, seit wir im Sommer 24 damit angefangen haben, das ist schon wieder ein wesentlicher Schritt, da weiterzugehen.
Aber es gibt noch mehr, es ist Luft nach oben.
So ist es. Es gibt noch diverses mehr. Reinhold, du weißt ja, wovon die Rede ist. Der Newsletter, all diese ganzen Geschichten, der Podcast, überhaupt die Neugestaltung der Webseite. Da ist wirklich viel Leben jetzt auch drin. Aber es ging darüber, nochmal mit weiteren Leuten darüber zu reden, was können wir denn noch alles tun? Es war ein Experiment. Wir haben eingeladen ins Einsteinhaus, also in die Volkshochschule. Und es hätte alles möglich sein können. Wir wären mit 5 Leuten unter uns gewesen. Aber es war tatsächlich so, dass der Club Orange ziemlich gut gefüllt war. Und wir haben im Zuge einer Open Space Methode haben wir tatsächlich auch diverse Themen, die einzelnen Leuten wichtig waren, haben wir transportiert. Ich kann nur sagen, aus meiner Perspektive, weil mir das Thema, wie erreichen wir denn auch jüngere Leute? Also das haben wir intensiv diskutiert. Ja, wenn wir schon über Peace on Air und das Radio reden, war uns wiederum ein Anliegen, wie können wir denn noch weitere Menschen eventuell gewinnen und bestenfalls gewinnen, hier auch für die Arbeit in der Redaktion von Peace on Air. Und da waren wir tatsächlich ganz erfolgreich.
Schon ist Samstag.
Also dann schauen wir jetzt doch mal, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, weil wir kein Fernsehen machen, aber wir können es jedenfalls sehen. Oh, da ist tatsächlich einer von den beiden, die sich interessiert gezeigt haben, ist jetzt auch schon hier. Also das sind so ganz praktische Geschichten. Nein, wie heißt es? Work in Progress. Das, was dort thematisiert worden ist, muss sich jetzt erweisen, da weiter dran zu bleiben. Und tatsächlich jetzt das einzuspeisen. Man kann nicht in einem 2-Stunden-Abend, kann man nicht, also mit Ausnahme, dass wir jetzt als Peace on Air erfolgreich waren, nämlich tatsächlich 2 Leute jetzt, die sich dafür interessieren. Aber darüber hinaus ist alles eine Entwicklung, die einfach noch Zeit braucht und das Dranbleiben braucht. Und jedenfalls finde ich, und so war auch der Tenor insgesamt, das war ein interessantes Herangehen. Jetzt auch nochmal zum Abschluss der Friedenswochen. Wie können wir uns bemerkbar machen? Wie können wir dieses Thema Frieden und nicht nur thematisieren, sondern wir können wir es am Leben erhalten, buchstäblichen Sinne. Wir können wir es über das ganze Jahr hinweg tatsächlich auch immer und immer wieder thematisieren. Wir sind dermaßen ausgesetzt dieser Kriegspropaganda, die allüberall medial, politisch über uns niedergeht, Zeitenwende. Und umso wichtiger ist, nicht nur Stimmchen zu erheben, sondern tatsächlich mit unterschiedlichen Formaten dieses Thema immer und immer wieder zu transportieren. Ich glaube, da sind wir zumindest einen Hauch weitergekommen.
Noch eine Minute.
Nachdem du den Finger gehoben hast, habe ich sofort den Satz abgebrochen. Aber du wolltest mir nur signalisieren, Reinhold.
Eine Minute.
Ich habe noch eine Minute. Boah, jetzt fällt mir ja gar nichts mehr ein. Doch, also insofern, das war jetzt so von der Resonanz her, dass wir gesagt haben, Mensch, lasst uns das doch regelmäßig machen. Auch in den künftigen Jahren sollte es weiter Friedenswochen geben, was ich ja doch sehr hoffe. 22, 23, 24, 25. Dass wir so eine Art von Format immer und immer wieder uns weiter Gedanken machen, wie können wir dieses Thema transportieren, auf welche Formate können wir dieses Thema produzieren. Das ist das, was ich zu diesem Ratschlag am Ende, es war auch nicht mehr der 30. September, sonst war schon der 1. Oktober, aber im Prinzip hat er noch immer diese Friedenswochen geschlossen.
Ja, wir haben die im September überzogen. Wir haben schon im August begonnen.
Vorfristig, nachfristig. Ja.
Und damit kommen wir schon wieder zum Ende der Sendung.
Das dürfen wir eben am Radio nicht machen, weil da die Kollegen schon wieder warten.
Das war die Oktoberausgabe von Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, mit einem Rückblick auf die 21. Ulmer Friedenswochen. Mit Dank an die Helferinnen und Helfer im Hintergrund der Sendung, Snejana. Auch an Janunes und Tanja für die O-Töne und natürlich an Dank an Lothar hier mit im Vordergrund.
Großes Vergnügen.
Unsere nächste Sendung ist mit Lothar am Dienstag, 18.11. von 17 bis 18 Uhr zum Thema Initiative Aufbruch zum Frieden. Eine spannende Frage, was hat es damit auf sich? Das wird Lothar uns dann näher bringen. Schaltet ein bei Radio Free FM und vor allem alle vier Wochen bei Peace on Air.
Free FM. Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Schaltet ein, dienstags um 17 Uhr bei Radio Free FM.
Sendung verpasst, Ulmer Friedenspodcast. Und mehr Infos bei www.friedensredaktion-ulm.de.